Ich möchte uns heute ein Stück lesen aus einem sehr bekannten Brief von Paulus. Paulus hat ja sehr private Briefe geschrieben an seine Mitarbeiter. Und zwei Mitarbeiter, die beim Paulus eine große Rolle gespielt haben, war einmal der Timotheus und das andere Mal der Titus. Ich möchte uns heute aus dem Titusbrief das zweite Kapitel ganz lesen. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren mit allem Nachdruck, ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mir ist am Anfang nicht aufgefallen, aber je mehr du liest, je mehr fällt dir auf. Und zwar dieses ganze Kapitel, und es geht auch teilweise noch weiter, aber dieses ganze Kapitel wird geprägt von zwei Worten. Gesund. Das ist im Griechischen ein interessantes Wort. Ich habe mir überlegt, wie der Zusammenhang ist. Das Wort ist die Wortwurzel, wo unser Fremdwort Hygiene daraus entstanden ist. Also dann wohl in der Bedeutung von gesund, rein, in Ordnung, nicht verseucht. Also gesund im tiefsten Sinne des Wortes. Und das Zweite, was hier ganz massiv dargebracht wird, ist das Wort besonnen. Fast jeder soll besonnen sein. Was heißt das? Ist das jetzt nur, dass ich vernünftig bin, dass ich intelligent bin? Aber es steckt da geistlich viel mehr dahinter. Und Titus war ein wichtiger Mann, er war ein Mitarbeiter und er redet hier von der Praxis, nicht von der Theorie. Und es gibt so Suskriptionen von der Heiligen Schrift. Das heißt, in manchen alten Texten ist das am Schluss unter einem Brief vermerkt, ist leider in den deutschen Bibeln in fast keiner mehr drin. Luther hat es noch drin in seinen alten Ausgaben teilweise. Und zwar dort steht zum Beispiel bei diesem Brief an Titus, den ersten eingesetzten Vorsteher der Gemeinde in Kreta, geschrieben von Nikopolis in Mazedonien. Kapitel 1, Vers 5 sagt ja, Paulus, er lässt Titus zurück in Kreta auf dieser Insel, um das in Ordnung zu bringen, was zum Beispiel Älteste betrifft, um eine vernünftige Gemeindestruktur aufzubauen, um Gemeinde letztlich so zu installieren, wie es der Wille Gottes war. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Hier hast du Praxis. Hier ist jemand, der von Gott durch die Inspiration des Heiligen Geistes ausersehen war, der Lehrer der Heiden zu sein, Paulus. Und er sagt hier am Titus, wie eine Gemeinde aussieht, wie sie auszusehen hat. Hier natürlich zuerst schon mal eine ganz zentrale Aussage im Kapitel 2, im 11. Vers, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Er zeigt ja nochmals, dass das Heil für alle Menschen ist, dass Gott jeden retten will. So wie es 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, wir wissen, dass sich nicht jeder retten lässt, das ist das Drama, aber dass er jeden retten will, dieses Heil, das er hier bringt. Und ich mache einen kurzen Sprung, bevor man in den Text reingeht, in Kapitel 3, Vers 4, wo er nochmals erklärt und sagt, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der liebt die Menschen. Der will die Menschen retten. Gott will nicht, dass die Menschen in der Hölle verschmachtet. Die Bibel sagt ganz klar im Alten Testament, Gott wollte nicht, dass das Tod des Sünders, sondern er will, dass ich bekehre und lebe. Gott will mich und dich in der Ewigkeit bei sich sehen, nicht in der Hölle. Wenn jemand bei uns in der Mitte ist, der nicht wiedergeboren ist, der nicht bekehrt ist, dann musst du wissen, Gott will dich retten. Er will nicht, dass du in die Hölle fährst. Wenn du dich aber nicht bekehrst, dann fährst du in die Hölle. Wisst ihr, wo ich das erkannt habe? Ich habe 4 Jahre gebrütet. 1970, wo ich meine Frau kennengelernt habe, hat es langsam angefangen zu brüten. Ich habe 4 Jahre, war ich wie unter Strom, habe ich gebrütet, bis ich dann 1974 am Donnerstag, am 30. oder 31. Mai, müsst ihr mal gucken, was für ein Wochentag der 31. war, bin ich durchgebrochen zur Wiedergeburt. Und das ist der Wille Gottes. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und er erklärt hier und sagt, die Menschenliebe Gottes, des Retters ist erschienen. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Wisst ihr, und das ist immer noch der Punkt. Man kann ja sich um vieles drehen. Aber mir ist ganz wichtig, wenn jemand da hinten durch die Tür hier reinkommt, dass etwas klar ist. Es geht beim Evangelium im Prinzip nur um 2 zentrale Dinge. Die anderen Dinge sind mehr oder minder Begleitmusik. Das Entscheidende ist immer noch, wo wird ein Mensch seine Ewigkeit zubringen? Fahre ich in die Hölle oder komme ich in den Himmel? Das ist die entscheidende Frage, was der Harald uns auch in der Einleitung gezeigt hat. Das ist die Frage. Als die Frage in meinem Leben aufbrach, war ich wie unter elektrischem Strom. Ich habe keine Ruhe mehr gehabt. Ich habe schon oft erklärt, ich lag immer im Bett. Ich war frisch verheiratet, nicht bekehrt. Meine Frau war bekehrt. Sie hat es nicht, ist das wieder vor kurzem gesagt, sie hat es nicht geglaubt, dass ich nicht bekehrt bin. Aber ich habe gewusst, dass ich nicht bin. Und ich habe immer an die Decke, an die Lampe gesehen und bin eingeschlafen. In so einem halben Schlaf-Wach-Zustand bin ich hinübergedämmert und habe mir immer überlegt, wenn du heute Nacht stirbst, mir war es völlig klar, du wachst in der Hölle auf. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass man in der Vorhölle aufwacht. Ich habe erkenntnismäßig gar keine Ahnung gehabt, aber ich habe gewusst, du kommst nicht in den Himmel. Und das musst du mal aushalten. Ich habe es 4 Jahre ausgehalten, ich glaube, viel länger geht es nicht. Irgendwann ist dann, zumindest war es bei mir so, dann war es auf dem Höhepunkt und dann kam es auch zur Wiedergeburt. Wenn ich eines verstehe, dass wenn das Wort Gottes in das Herz gesät wird, dass dann der Same da ist und dass dann zum Wachstum kommen muss, bis die Wiedergeburt durchbricht, das verstehe ich. Es gibt andere, die haben einmal das Evangelium gehört und sich sofort radikal bekehrt. Das ist für mich der leichtere Weg. Ich bin fast schon neidisch geworden früher, wenn das manche erzählt haben, wenn ich dachte, was ich für eine Brüterei haben musste, aber es war hilfreich. Und er sagt hier ganz klar, er hat uns gerettet aufgrund seiner Gnade. Es ist ein Gnadegeschenk. Ich konnte nichts dazu tun. Eine fertige Erlösung wurde mir angeboten. Und als ich das begriffen habe, dass das verbunden ist mit einer radikalen Bekehrung, anders lehrt es die Bibel nicht, dann war es klar. Willst du oder willst du nicht? Und das war mein Kampf. Und ich denke, das ist der Kampf bei fast allen Menschen. Die erkennen das Heil. Sie wissen auch, dass sie verloren gehen. Sie wissen, dass sie in die Hölle fahren. Aber bis es soweit ist, dass sie bereit sind zu sagen, ja, ich will, und auch bereit sind, den Preis zu zahlen. Was das kostet, das braucht manchmal Zeit. Das Problem ist halt, so wie der Harald auch gesagt hat, auf dem Grabstein, manchmal hast du keine Zeit. Manchmal heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockert eure Herzen nicht, manchmal haben wir keine Zeit mehr. Und er zeigt hier ganz klar, es geschieht durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, durch die Wiedergeburt. Und die wahre Gemeinde Jesu ist nicht so ein Fabrikgebäude, das zum Versammlungssaal umgebaut ist. Und es sind nicht die Leute, die hier drin sitzen auf den Stühlen. Das ist der äußere Rahmen. Aber die Gemeinde Jesu Christi, die besteht aus der unsichtbaren Tatsache, dass ein Großteil von diesen Menschen, die hier in diesem Raum sind, durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft sind, dass sie wieder geboren sind zu einer lebendigen Hoffnung und dass sie in die himmlischen Orte versetzt sind, dass der ein Teil von dieser Gemeinde ein unsichtbares Gebilde, nämlich der Leib Christi, bildet. Das ist die Gemeinde. Der Paulus ist aber ganz nüchtern und sagt, diese Menschen, die diese Errettung erlebt haben, die wiedergeboren sind zur lebendigen Hoffnung, die zu dieser unsichtbaren Welt gehören, die durchgebrochen sind. Und zu mir haben schon Leute gesagt, mein Nachbar hat einmal zu mir gesagt, hast denn du einen anderen Gott wie ich? Theoretisch auf dem Papier haben wir den gleichen. Aber ich bin bekehrt und er nicht. Ich habe meine Kollegen manchmal gesagt, ich bin doch nicht besser wie ihr, ich bin nur gerettet. Ich bin gleich verderbt, vielleicht verderbter. Von meinem Charakter her. Aber ich bin gerettet, das ist der Unterschied. Das ist der einzige Unterschied. Und jetzt sagt er, die Geretteten, die sollen praktisch diese Erlösung auch ausleben. Ich möchte mal vorab ein Hindernis wegnehmen. Die Bibel sagt ganz klar, 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Er sagt dann in Vers 9, wenn eine Sünde so ins Bewusstsein kommt, dass diese dauernde Reinigung durch Jesu Blut nicht zieht, dass sie in mein Bewusstsein kommt, dass mein Gewissen verklagt wird, dann muss ich sie Gott bekennen und dann vergibt er sie. Das heißt, ich rede hier nicht drüber, dass jemand in Sünde lebt. Das setze ich jetzt voraus, dass die Heiligen 1. Johannes 1, 7 bis 9 verstanden haben und dass sie sich keine bewusste Sünde erlauben oder dulden. Sondern die Frage ist jetzt ganz einfach, wenn du dann gläubig bist, du bist mit Gott und Menschen in Ordnung und lebst in einer Gemeinde, wie soll es aussehen? Und als ich das Kapitel begriffen habe, da war ich dann doch etwas, ja, wie soll ich sagen, erschüttert ist zu stark, aber ich war doch bewegt, weil du siehst in diesem Kapitel etwas, und zwar du siehst, dass Gott kein Gleichmacher ist. Das Heil ist für alle gleich. Gott bietet das Heil den Menschen an, kostenlos, als Gnadegeschenk. Das Heil geht nur über Jesus Christus. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Endzeit. Wenn man sich nicht zum Herrn Jesus bekehrt, geht man verloren. Man kann nur gerettet werden durch den Sohn Gottes und durch sein Blut. Es gibt keinen anderen Weg. Jeder andere Weg führt in die Hölle, egal wie der heißt. Ob der Religion heißt, ob der christlich heißt, ob es andere Religionen sind, ist völlig egal. Und hier mal ein entscheidender Punkt. Und zwar, er zeigt hier, dass ein Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Ganz wichtiger Punkt in der Gemeindearbeit. Und er zeigt, dass ein Unterschied ist, man höre und staune, zwischen alt und jung. Er differenziert das ganz genau und sagt, alte Frauen, alte Männer, junge Männer. Und dann sagt er, Mitarbeiter, dann sagt er, Leute, die im Angestellterverhältnis sind. Und dann sagt er etwas, sagt er, alle. Und mir ist aufgefallen, zum Beispiel, es geht wie ein roter Faden durch die Texte durch. Er erwartet von allen ein bestimmtes Niveau. Und der Paulus war durch den Heiligen Geist so erleuchtet, dass er die Wunschstelle von jedem von uns, ich bin zum Beispiel zweimal genannt in dem Text, privat, einmal allgemein. Ich bin ein Mann und ich bin langsam alt. Also hat es zwei Stellen, die mich betreffen. Die dritte Stelle ist die für alle, da gelte ich auch, bin ich auch dabei. Also ich habe drei Dinge, wo ich sagen muss, das ist massiv für mich. Wenn du eine Frau bist, du musst nur lesen, steht's, was du tun musst. Das heißt, er erwartet von den Geretteten ein bestimmtes Niveau. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn ich heute hingehe und in die Gemeinde sage, was ist gesunde Lehre? Ja, jetzt kommt es darauf an, wo ich bin. Bin ich in einem bestimmten Kreis, dann werden sie mir sagen, die gesunde Lehre ist, wenn die Frau einen Rock anzieht, lange Haare hat, und beim Beten das Haupt bedeckt. Das ist eine Seite. Wenn ich im anderen Kreis, dann wird sie sagen, gesunde Lehre ist, wenn man gerade das nicht anordnet. Der dritte wird sagen, gesunde Lehre ist, wenn du glaubst, dass alle irgendwann dann einmal gerettet werden. Der dritte sagt, gesunde Lehre ist, wenn du nicht glaubst, dass alle gerettet werden. Der nächste wird sagen, gesunde Lehre ist, wenn du glaubst, dass Gott nur einen Teil erwählt hat. Der andere wird sagen, gesunde Lehre ist, wenn du glaubst, dass er nicht alle, dass er nicht willkürlich erwählt hat. Der nächste sagt, gesunde Lehre ist, wenn die Geistesgaben gelehrt werden. Der nächste sagt, gesunde Lehre ist, wenn du bestimmte pfingstlich charismatische Dinge ablehnst. Das wird dir jeder sagen. Regel ohne Ausnahme. Ich habe noch nie gehört, dass jemand von der gesunden Lehre was anderes wie diese 6, 7 Punkte sagte. Aber Entschuldigung, laut Bibel ist das alles falsch. Gesunde Lehre ist das alles nicht. Sondern er sagt hier, rede, was der gesunden Lehre entspricht. Die Punkte sind alle wichtig, da man da eine richtige Stellung dazu hat. Aber er sagt, zuerst einmal ist gesunde Lehre Praxis. Praxis, bei mir und bei dir, bei den Männern, bei den Frauen, bei allen. Praxis ist gesunde Lehre. Jetzt fängt er an und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich möchte es mal so nennen, jedes Alter und jedes Geschlecht hat seine Not. Soll mir keiner erzählen, dass nicht so ist. Ich habe 36 Jahre Seelsorge gehört. Ich habe ein Glück, ein unendliches Glück. Es geht links rein und rechts raus. Ist wunderbar. Es belastet mich nicht. Wenn ich es gehört habe und dem Herr Jesus abgegeben habe, ist es, wie wenn ich es nie gehört hätte. Das tut gut, bis in der kleinste Zeherei, wenn du das weglegen kannst. Aber es bleibt etwas übrig, die Erkenntnis, nicht nur, dass jeder Stand seine Plage hat, sondern jedes Geschlecht, jedes Alter, jeder Charakter, der Mensch ist ein geplagtes Geschöpf durch den Sündenfall. Und jetzt geht er ganz einfach hin und sagt, ihr alten Männer, jetzt kann man natürlich diskutieren, wo ist heute ein alter Mann? Wenn du heute zu mir sagst, bist du ein alter Mann, dann sage ich, naja, so richtig nur nicht, aber wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich manchmal, naja. Ich habe jetzt einen alten Film ausgegraben vor unserer K5-Zeit. Da bin ich 4,25, schätze ich. Da war ich dann doch schockiert. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so schwarz war. Vollbart, Haarfrisur wie in die 70er Jahre, gell? Und alles kohlrabenschwarz. Der Michi ist auch drauf, es sind viele von, also es sind etliche, die wir kennen, gell? Und wenn du die dann heute siehst, dann muss ich sagen, ha ja, der Zahn der Zeit hat schon genagt, gell? Wir haben uns schon verändert. Also von daher stelle ich mich einfach mal unter die Alten. Wir werden ja alle alt, weil der Sündenfall den Menschen altern lässt und ihn in den Tod bringt. Das ist einfach ein Gesetz Gottes. Und die alten Männer, da ist was ganz Wichtiges. Er sagt zuerst, dass sie nüchtern seien. Was ist nüchtern? Habe ich nie begriffen. Der Christian Röckle war ein gesegneter evangelischer Pfarrer und Missionar. Man kann auch dort ein Segen sein, wobei ich natürlich weiterhin ganz klar sage, eine der größten Irrlehre und die größte Waffe mit des Teufels in der Christenheit, um Menschen in die Hölle zu bringen, ist die Kindertaufe. Das möchte ich hier mal betonen. Da werden die Leute narkotisiert und so viel gelogen wie auf dem Friedhof wird nirgends. Weil da wird den Leuten eingeredet, du bist ja getauft, jetzt kommst du in den Himmel. Die werden sich wundern, wenn sie aufwachen, die werden alle aufwachen. Und ich möchte kein Pfarrer sein, der das erzählt. Wisst ihr warum? Das Blut dieser Leute ist auf seinem Haupt. Lass mich hier mal so deutlich sagen, dass man hier gar nicht Wischiwaschi macht. Aber ich sage es mal so, hier in diesem ganz natürlichen Leben muss es klar sein, dass ich wiedergeboren bin. Und wenn ich wiedergeboren bin und dann alt werde, dann ist das Alter kein Drama mehr. Wisst ihr warum? Ich kann sterben. Das ist der Unterschied. Ich kann sterben, weil ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Ich kann sterben, weil ich weiß, dass ich wiedergeboren bin. Dann kann ich in die Ewigkeit. Dann ist ein Übergang. Dann ist keine Katastrophe. Wenn aber jemand getäuscht wurde, dann ist eine Katastrophe. Und ich denke, das ist ein ganz schlimmer Punkt, wenn man getäuscht wurde und so in die Hölle fährt. Und jetzt sagt er zu diesen Alten, sie sollen nüchtern sein. Dieser Christian Röckle, das war ein evangelischer Pfarrer, der erwecklich gearbeitet hat und im Alter, da ist mir bewusst worden, dieser Mann, dass man im Alter aufpassen muss. Wisst ihr, wo das herkommt? Man sagt ja, dass die Männer die Midlife-Crisis so mit 45 hätten. Ich hatte die nicht. Oder habe es nicht gemerkt. Zumindest habe ich nichts gemerkt. Meine Frau sagt auch, sie hat nichts gemerkt. Das ist beruhigend. Aber ich habe was ganz anderes festgestellt. Lange Jahre Erfahrung. Ich habe festgestellt, dass es eine Krise gibt, die im Alter kommt. Und die ist 100-mal schlimmer wie die Midlife-Crisis. Wisst ihr warum? Da merkt man, dass es zu Ende geht. Und dann kommt bei den Männern oft bitterböse das, dass sie glauben, sie haben etwas versäumt. Und du merkst, du kannst jetzt nichts mehr ändern. Mit 30 kannst du noch fast alles ändern. Du kannst nichts mehr ändern. Es ist vorbei. Der soziale Status ist in der Regel festgestellt. Deine Ehe ist großteils über die Bühne gegangen, gut oder schlecht. Deine Kinder, es ist alles über die Bühne gegangen. Auch deine geistliche Rolle hat sich im Laufe der Zeit gezeigt. Das sind Tatsachen geschaffen. Und dann neigt der Mann dazu, wenn er in einem bestimmten Alter ist, die zweite Krise, die Alterskrise, dann neigt er dazu, unnüchtern zu werden. Und Röckle ist dann hingegangen, ein Mann, wo ich sagen muss, der wollte Gott dienen, ich möchte das nicht ausschließen. Aber er ist dann hingegangen und hat 12 Punkte, aufgrund einer Offenbarung hat er 12 Punkte fixiert. Nur wenn man die 12 Punkte einhält, kann man entrückt werden. Das ist eigentlich biblisch gesehen Unsinn. Aber das ist mir klar geworden, oft, wenn du Verführungen siehst, sie beginnen erst im Alter. Und das sagt er zu den Männern, wenn ihr alt werdet, dann passt auf, dass ihr nüchtern seid. Und nüchtern ist nicht nur nicht schwärmerisch zu sein, sondern nüchtern ist viel mehr. Nüchtern ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, 1. Petrus 4,1. Wir müssen 3, 4 Punkte ansehen, was nüchtern bedeutet, in der Bibel nüchtern. Und zwar, hier haben wir wieder einen anderen Apostel, Petrus. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer mit im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Und da sagt er in Vers 7, es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen, merkt ihr, besonnen, das Wort, das dauernd vorkommt im Titus, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das heißt, er sagt hier, du musst ganz nüchtern sachlich deine Situation beurteilen. Du musst auch von der Gesinnung her wissen, dass zum Beispiel eine bestimmte Form der Leiden oder der Verfolgung gut ist für dich. Also du darfst nicht denken wie diese Welt, immer wenn es gut geht. Du musst hier nüchtern sein, weil du musst dir bewusst sein, dass deine Lüste ein Riesenproblem sind. Und dann sagt er, und weil das Ende gekommen ist, weil es hier auf den Endkampf zugeht, jetzt sei besonnen und nüchtern zum Gebet. Sei einfach nüchtern und dann, statt um dich zu schlagen, schlage in dich. Beginne zu beten und das vor Gott zu bewegen. Also Nüchternheit hat mit dem zu tun, dass ich meine Probleme zuerst einmal im Gebet vor Gott löse. Das ist die wahre Nüchternheit. Das nächste, 5 Vers 8, da im Petrusbrief. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil Petrus war ja schon ein emotionaler Mensch. Er sagt hier, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Ja, und was sagt er denn, wenn er das einmal genau lest, was da der Kontext ist? Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es geht um die Sorge. Also man kann bei den Sorgen unnüchtern sein und Unnüchternheit heißt, dass ich mich von den Sorgen auffressen lasse. Ich sage ja gar nicht, dass die Sorgen nicht reell sind, dass das nicht wirklich da ist. Aber die Bibel sagt, wenn du dich auffressen lässt, gehst du praktisch dem brüllenden Löwe, dem Teufel in die Falle. Du musst die Sorge abwerfen und wachen, dass du nicht in diese Haltung kommst. Also nochmals, Gebet und die Sorge abzugeben. Alles, was Nüchternheit bedeutet, hat mit mir und dem Herr Jesus zu tun. 1. Korinther 15, 34. Wisst ihr, was mit die größte Sorge der Alten ist? Mir haben die alten Brüder das beigebracht. Ich habe das gar nicht geglaubt. Sie haben mir beigebracht, dass im Alter eine Sorge kommt, dass man glaubt, es reicht nicht mehr raus in jeder Beziehung. Finanziell. Und darum hat die Versicherungsbranche einen riesen Boom. Zurzeit kriege ich dauernd Briefe heimgeschickt, ich soll eine Sterbegeldversicherung abschließen. Ich war auf den Drecker immer, aber da merkst du, die haben das erkannt. Die Leute haben Angst, dass nicht rausreicht. Und man hat auch manchmal Angst, dass geistlich nicht rausreicht. Werde ich klar bleiben? Werde ich bei gutem Verstand bleiben? Werde ich im Pflegefall? Das ist ja heute der Fortschritt der Medizin viel größeres Problem, wenn die Leute älter werden. Werde ich dement? Was passiert? Werde ich im Pflegefall? Falle ich meine Kinder zur Last? Mir hat jetzt ein alter, gereifter Prediger gesagt, beziehungsweise meiner Frau, haben wir es gesagt, sie hat es mir dann erzählt, ich habe mich gewundert, hat er gesagt, wir werden hier eine Lösung finden. Der Mann ist über 80, aber vollkommen klar. Sagt er, weil wir wollen den Kindern nicht zur Last fallen. Das ist ein Problem. Und wenn man hier unnüchtern wird, dann geht man dem Teufel in die Falle. Der wartet ja nur darauf, dass wir Angst haben. Der Teufel wartet nur darauf, dass wir Sorge bekommen. Und dann bietet dir eine Lösung, die biblisch vielleicht sogar so halblebig fromm ist, aber die Wirklichkeit der Falle ist. Darum sagt er, hier musst du nüchtern sein, wenn es um die Sorgen geht. Du musst nüchtern sein, wenn es um die Stellung in der Welt geht, dass du klar bleibst, dass du nicht irgendwo vom Teufel getäuscht wirst. Und 1. Korinther 15, 34, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Und er sagt in diesem ganzen Zusammenhang, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da man seine Hoffnung auf die Gnade setzt, dass man nur vom Herrn Jesus alles erwartet, als Geschenk, und nicht menschlich rumwurschteln. Und da sagt er, und recht nüchtern sei, heißt der Sünde auszuweichen, sie nicht zu wollen. Da sagt er, ausgerechnet der Alte. Sind die Älteren anfälliger gegen Sünde wie die Jüngeren? Ja. Wisst ihr warum? Da hat sich was abgeschliffen. Du bist doch viel eher bereit zu schimpfen, oder?
Ja.
Adolf, wir wissen das. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich viel schneller schimpfe wie früher. Meine Frau schimpft noch mich, gell, wie im Auto. Es hilft manchmal, aber manchmal nicht. Wenn du auf dem Baum bist, bist du auf dem Baum. Wisst ihr, der Paulus war ein Kenner durch den Heiligen Geist, der menschlichen Natur, hat gewusst, die alten Leute sind eher dazu geneigt, verbittert zu werden, in den Sorgen abzutauchen und letztendlich auch zu schimpfen. Er sagt hier letztendlich, bleibt nüchtern und lasst es. Und das ist gesunde Lehre. Wisst ihr, es kommt in zweiter Linie darauf an, welche Theorie du über bestimmte Dinge hast. Zuerst einmal ist wichtig, dass du wirklich gerettet bist, wirklich ein Gotteskind bist, wirklich wiedergeboren bist. Und dann kommt nochmal der zweite Punkt, der ist viel wichtiger wie alles andere, dass du vor Gott in Ordnung bist und so auch lebst. Und dann können wir noch im dritten Punkt über Lehre reden, über Theorien. Aber zuerst einmal gilt es hier, privat, Substanz, was passiert bei mir und bei dir im Alltag? Und hier haben wir das, er sagt, er soll nicht nur nüchtern sein, sondern auch ehrbar. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Bei meiner Kunde auf der Bank. Wisst ihr, wer am bösesten und am schlüpfrigsten Bemerkungen gemacht hat, auch die Frauen gegenüber? Das waren die alten Männer. Du musst halt Entschuldigung. Aber er sagt hier, ehrbar. Als Älterer muss ich besonders auf den Anstand achten, dass ich gemäß meinem Alter würdig lebe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist gesunde Lehre. Oder manchmal hast du den Eindruck, ältere Leute meinen, sie sind angesehen, sie glauben das, das ist dieser Minderwertigkeitskomplex. Du glaubst, es ist alles vorbei, mich mag sowieso keiner und jetzt ist alles rum. Da glauben sie, wenn sie witzig sind, dann kommen sie bei den Leuten wieder an. Und hier, nüchtern, ehrbar zu sein, heißt es, alles zu lassen, zu sein, wie man ist, und gottesfürchtig zu sein, dem Herrn zu dienen, fertig. Und dann wieder das Besonnen, da kommen wir nachher am Schluss nochmal drauf, weil besonnen müssen die Alten sein, besonnen müssen die Jungen sein, besonnen müssen alle sein. Wir werden nachher sehen, was besonnen heißt. Besonnen heißt nicht unbedingt nur intelligent, ist was ganz anderes. Und dann gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Was ist gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld? Gesund im Glauben ist zum Beispiel nicht gesetzlich zu sein. aber auch nicht dogmatisch verbohrt zu sein, keine Hobbys zu haben. Wisst ihr, ich habe das schon festgestellt, wenn man dann nichts mehr zu bieten hat, dann suchen wir sich ein Hobby. Da sind dann Lehre gekommen wie die Hohlwelttheorie, dass die Hölle im Innern ist. Und dann wird so eine Geschichte erzählt, dass sie hier gebohrt haben bei Bohrungen. Da kam aus dem Bohrloch kam die Stimme der Verdammte raus. Wisst ihr, Entschuldigung. So Zeugs. Du merkst, da kommt auch der britische Israelismus her, dass man sagt, Israel, die 10 Stämme, die sich zerstreut haben, das sind halt die Amerikaner, die Engländer. Und da kannst du jedem Land sagen, was für ein Stamm es war. Das ist völliger Unsinn, biblisch gesehen. Aber solche Lehre findest du bei Jungen nicht, sondern bei Alten. Wisst ihr, da kommt es. Gesund in der Lehre. Und im Glauben, dass man einfach nüchtern, sachlich, biblisch beim Zentrum bleibt. In der Liebe. Das heißt, sie nicht zu dieser Verbitterung hingibt, nicht giftig wird. Und in der Geduld, dass man einfach, und da steht unten bleiben, dieses Hypomonä, dass man einfach bereit ist, geistlich, auch mit seinem Zustand, mit seiner Beschränkung, mit seinem weniger werden zu leben. Ich habe das auch lernen müssen. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich geglaubt, dass ich mit 55 noch gleich im Gebirge mich verhalten kann wie mit 35. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass es nicht mehr geht. Und das musst du akzeptieren. Du musst deine Beschränkungen als alter Mensch, auch als Mann, musst du akzeptieren. Ein Mann ist doch nicht weniger wert, auch ein alter Mann vor Gott. Oder kann Gott nicht weniger dienen, wenn er körperlich oder geistig wackeliger wird? Ja, was hat das mit dem zu tun? Wiedergeboren ist mein Geist. Ich bin ein Gotteskind. Alles, was Gott mir gegeben hat, habe ich bekomme mein Platz im Leib Christi, meine Gnadegabe, alles, was Gott mir geben wollte. Und wenn ich das auslebe, dann bin ich vollkommen in der biblisch richtigen Mitte. Und da sagt er einfach, ihr alte Männer, seid doch ehrbar, seid doch gesund, seid doch nüchtern und lasst euch nicht verrückt machen. Ihr werdet ein viel höheres Niveau und eine ganz andere Ausstrahlung haben, wenn ihr wirklich hier, ich sag's einmal, einfach, klar, bescheiden Gott dient. Ich habe noch nie gedacht, dass ein alter Mann weniger wert ist. Und ich gehe doch nicht hin und gucke einen alten Gläubiger und frage, was hast du in deinem Leben erreicht? Das ist ja Unsinn. Sondern da muss man sagen, Amen, der Herr hat dich durchgebracht bis zur Stunde. Und du bist geistlich klar, du kannst den Herrn anbeten. Du bist hier ein Mensch, der Sünde flieht. Das ist doch herrlich. Und dann sagt die Alte, das ist euer Problem. Und dann sagt er, was, das haben wir die Luft geraubt. Und die alten Frauen, jetzt sagt er, absolut, gleicherweise. Das ist die Frage. Meint er da nur mit gleicher Weise? Und zwar, da steht nicht homoios, ähnlich, sondern da steht im Prinzip gleich. Also, die Frau soll hier aufpassen. Und er sagt, und dann müsste sie sich benehmen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Das heißt, die Frau ist dann eher anfällig, dass sie Ersatzbefriedigung sucht. Ich habe das erlebt bei Frauen, dass sie dann zum Alkohol greifen. Das Trösterchen. Weil der Mann ja so ein grober Klotz ist, weil der Mann ja so böse ist. Stimmt oft. Der Mann ist manchmal böse. Jetzt ist der Mann alt und krätig. Das muss man jetzt für Hochdeutsch übersetzen. Mürrisch, könnte man sagen. Also der Alte ist krätig und dann quält er die Frau und dann greift sie zum Ersatzmittel. Ist aber falsch. Die Bibel sagt, du sollst dich nicht dem vielen Weingenuss ergeben. Das heißt nicht, dass du keinen Alkohol trinken darfst, sondern du sollst nicht den Wein als Mittel benutzen. Und du sollst auch nicht verleumderisch sein. Du sollst dich hinterherum hetzen. Das tun die Frauen mehr wie die Männer. Wisst ihr, die Frauen haben eine andere Seele wie die Männer. Die ist reicher. Da bringen sie auch mehr hervor auf dem Sektor wie die Männer, die manchmal primitiv sind. Ich sage jetzt nicht, dass die Männer nicht besser primitiv schimpfen können. Das mag sein. Aber die Frau hat ja ganz anderes Potenzial, was sie loslassen können. So staune ich manchmal. Ich sage oft zu meiner Frau und zu meinen Töchtern, ihr wisst ja, was ich immer sage. Ich bin froh, dass ich keine Frau bin. Keine allgemeine Aussage, sondern bloß ein Zitat aus der Praxis. Dann winkelt sie mal ab und sagt, ach du. Aber manchmal ist es so, manchmal möchte ich auch Frau sein. Du hast nämlich manche Sachen besser. Gibt es auch. Manchmal hat es die Frau schöner wie die Männer. Manchmal gar nicht. Also man muss hier nüchtern sein.
Aber er sagt hier, ihr alte Frau, zeigt doch auch ein Niveau. Ihr alte Männer zeigt ein Niveau und ihr Frau sucht doch keine Ersatzbefriedigung, sondern seid so, dass ihr in der Lage seid, die jungen Frauen zu lehren. Und das vermisse ich in der Gemeinde Jesu. Ich bloß bei uns. Generell. Dass die junge Frau praktisch von der alten Frau belehrt werdet, angeleitet werdet. Was soll sie denn tun? Was soll, wenn ich jetzt eine junge Frau bin, was soll mir eine alte Schwester beibringen? Eigentlich was, wo man sagen muss, das ist doch klar. Nee, nee. Die Männer und die Kinder zu lieben. Und wisst ihr, was mich hier verwundert hat? Nicht mit Agape, sondern mit Phileo. Seelisch zu lieben. Seelisch.
Ja, brutal.
Ihnen eine volle Zuwendung zu geben aus dem seelischen Bereich, aus diesem ungeheuren Potenzial einer Frau. Das will Gott. Und die alte Schwester soll jetzt sagen, hey du, dein Mann läuft mit langem Gesicht rum. Kann ich dir helfen? Was kann ich dir Gutes tun, dass du deinem Mann Gutes tust?
Begreift.
Und ich habe da den Eindruck, nicht nur im Schwäbischen, sondern auch, egal wo ich hinkomme, da ist wie so, da wird eine heilige Fassade aufgebaut. Da spielt man Theater, auch in den Ehen. Statt dass man hingeht und die alte Schwester wirklich Hilfe geben. Und ihr junge Schwester, ihr müsst auch bereit sein, euch das gefallen zu lassen. Beziehungsweise ihr müsst dann auch lechzen, das euch von den alten Schwestern erklären zu lassen, dass sie euch helfen können. Da gehört halt Bereitschaft auf beiden Seiten dazu. Er ist eine Frau gefährdet, dass sie Männer und Kinder nicht liebt. Natürlich. Die Gefahr ist da. Wisst ihr, wenn ein Mann versagt, Epheser 5, und seine Frau nicht pflegt, wie Christus die Gemeinde, dann kommt auch eine Verbitterung auf, die ein gewisses Recht hat. Jetzt könnte aber die alte Schwester das mildern, indem sie sagt, hey du, so und so und so. Und ich sage es immer ganz hart, eine verbitterte junge Frau hört nicht auf den Mann. Es sei denn, sie fällt in Sünde, und dann ist sowieso alles kaputt. Möchte ich betonen, dann ist alles kaputt. Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass man ihre Ehe in Ehebruch retten kann. Glaube ich nicht. Der Herr vergibt es zwar, aber retten kann man da fast nichts mehr. Habe ich zu oft erlebt. Der Seelsorge. Sondern, dass die alte Schwester milde auf die Schwestern einwirkt und sie wieder in einen Zustand bringt, wo sie wirklich funktioniert. Und da steht ein ganz komisches Wort. Das Wort ist so, das hat mich völlig fasziniert. Wisst ihr, was da steht? Da steht nicht anleiten, da steht auch nicht lehren. Da steht praktisch, dass sie zwar lehren sollen, sie anzuleiten. Da steht eiskalt, macht sie besonnen. Da steht das gleiche Wort. Bringt sie zur Vernunft. Das, was wir nachher angucken wollen, am Schluss, was besonnen heißt. Bringt die junge Schwester zur Vernunft. Brutal. Hab mich tief erschüttert, muss ich ehrlich sagen. Und die Bibel sagt dann, wenn es zu einer jungen Schwester geht, keusch, häuslich, gütig. Wisst ihr, bei einer Frau, wenn der Komplex da ist, dann hat sie Mittel, um sich zur Schau zu stellen. Und das ist eine Gemeinde für junge Frauen, für Ledige und für Verheiratete strikt verboten. Die Frau hat sich so zu kleiden und so zu geben, auch nicht nur das Kleiden, sondern auch das Geben. Wisst ihr, wenn eine Frau lange Haare hat und die entsprechend provozierend rumwirft, das wird genauso schlimm, wenn sie schlecht angezogen ist. Wer ein bisschen zwischen Mann und Frau das Spielchen kennt, auch weiß, was der Mann hier, darf ich mal ganz offen sein, was der Mann hier aus der Konzentration in der Versammlung bringt. Und das sind so Dinge, wo die alte Schwester, die junge Schwester sich einfach schnappen müssen. Und sage, liebe Schwester, ich habe dir zuguckt. Warum machst du das? Es wäre vielleicht besser, du lasst es. Und da kann man dann wieder, ich bin ja kein Vertreter, dass ich sage, es gibt eine heilige Frisur. Das glaube ich ja nicht. Aber dann kann man auch mal zu einer Schwester sagen, für dich gerade, für dich privat, wäre es vielleicht besser, wenn du deine Haare zusammenbindest. Muss nicht sein. Aber es gibt so Fälle. Die alte Schwester haben hier eine ungeheure Verantwortung. Schwestern, wisst ihr, was sie für Verantwortung den jungen Mädchen und den jungen Hausfrauen und den jungen
Mütter und den jungen Ehefrauen gegenüber habt. Ihr müsst sie wahrnehmen. Und ihr junge Frau, ihr müsst euch gefallen lassen von Gott her, dass die alten Schwestern euch lehren. Auch häuslich, wisst ihr, mir kommt es immer wieder vor, mir erzählt mein Zahnarzt, meine Frau hat mit 48 oder 50 wollte sie sich plötzlich verwirklichen. Ist der gleiche Gedanke. Es ist doch nicht schlecht, wenn eine Frau häuslich ist. Ist das schlecht? Muss sie einen super Job haben? Wisst ihr, dass die alte Schwester sage, du, so wie Gott dich geführt hat, mit dem musst du leben. Akzeptiere es einfach. Dass sich einfach dann auch mit, was ihr normales Umfeld ist, mit dem zufrieden ist. Gütig. Ist eine Frau in der Gefahr, junge Frau, dass sie nicht gütig ist? Schnippische Gesichtsausdrücke, schnippische Bemerkungen. Das heißt, die feinste Form der Giftelei kenne ich fast nur von jungen Frauen. Habe ich bei Alten noch nie erlebt. Sondern die junge Frau ist prädestiniert, einen Giftpfeil abzuschießen. Je älter sie werden, je weniger tun es die Frauen. Es sind die Waffe der Frau. Und die alte Schwester müssen den jungen Schwestern sagen, lass den Pfeil im Köcher. Müssen ihnen erklären, wie man trotzdem zum Ziele kommt. Und dann sagt er uns, sich ihren Männern unterzuordnen. Wisst ihr, ich möchte nochmal betonen, ich bin bestimmt der Letzte und ich bin ja auch nicht im Verdacht bei die andere Gemeinde, dass ich in der Frauenfrage zu streng bin. Man sagt mir eher, du bist zu locker. Aber eines ist klar, die Bibel lehrt ganz klar, es ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Das Haupt des Mannes ist Christus. Das Haupt der Frau ist der Mann. Und dass die Frau sich hier unterordnet, und es fällt der Frau ganz schwer, und da habe ich volles Verständnis, wenn der Mann nicht funktioniert. Und von daher sage ich immer, wenn die Frau sich nicht unterordnet, ist da in der Regel der Mann nichts. Aber wenn der Mann funktioniert, ist es normal, dass eine Frau sich unterordnet. Eine Frau ist vor Gott gleich viel wert, von der Persönlichkeit, von der Erlösung, aber sie hat eine andere Seele. Und aus dem Grund sagt Paulus, weil der Sündenfall über die Frau kam, soll sie sich unterordnen. Das ist eine Schutzfunktion. Und sobald alte Schwestern das den jungen Schwestern letztendlich nahebringen, dann können sie es akzeptieren. Wisst ihr, ihr müsst aus eurem Erfahrungsschatz eures Lebens, ihr ältere Schwestern, müsst ihr den jungen Schwestern etwas bringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Die Bibel sagt hier was Schreckliches, weil sonst das Wort Gottes verlästert wird. Man nimmt euch dann nicht mehr ernst und die Ungläubigen sagen, die sind auch nicht besser wie wir. Wisst ihr, da haben wir eine große Verantwortung nach außen. Jetzt kommen die jungen Männer, haben die auch Probleme. Die sollen was sein? Man staunt besonnen. Das Besonnen müssen wir nachher angucken, was besonnen heißt. Wisst ihr, die jungen Männer sind die, vor allem wenn sie, das Wachstum geschieht ja, Kleinkind, also Baby, frisch geboren, Kleinkind, Jüngling, Erwachsener in Christus. So geschieht ja das Wachstum. Geistlich. Und in dem Stadium Jüngling, die sind hier gemeint, das sind die Männer meistens radikal. Das sind sie auch ein bisschen so kraftmeierisch. Da haben sie geistlich Lederhose an und ein Stilett in der Hose. Kennt ihr das? Da tun sie auch gern geistlich, darf ich so wieder bayerisch sagen, Fingerhakeln. Da wollen sie einfach zeigen, wer ist der Stärkste. Paulus sagt, besonnen. Bring ihnen bei, besonnen zu sein, das zu lassen. Kein so Unsinn zu machen. Wisst ihr, der Pimi hat einen Apfelbaum besorgt bei uns, weil der Sturm hat unseren Fliederbaum vollkommen getötet. Der lag flach und war nichts mehr zu gebrauchen. Dann haben wir zusammen einen Apfelbaum pflanzt. Ist der Apfelbaum jetzt weniger in meinen Augen wert, weil es nur so ein kleines Stämmchen ist und nicht kommt? Ich weiß genau, der muss wachsen. Meine Frau ist immer ganz wild drauf, dass er gegossen wird und so. Dann muss ich sagen, ja, man muss ihn begießen, man muss ihn pflegen und hegen und dann wächst er. Und so ist es bei jungen Gläubigen auch. Ein junger Gläubiger ist noch nicht weniger wert, weil er noch nicht gewachsen ist. So ist doch eine Frage der Zeit. Die muss man tragen im Glauben und einfach warten, bis sie reif werden. Und der junge Gläubige braucht doch nicht glauben, weil er jetzt weniger Erfahrung hat. Er hat ja natürlich weniger Erfahrung im Wort Gottes. Wenn jemand, der 3 Jahre Bibel liest, gleich viel wissen würde, wie jemand, der 30 Jahre Bibel liest, dann wäre was falsch. Wisst ihr, eine gewisse Erfahrung ist doch normal. Jetzt müssen die jungen Brüder einfach mit dem leben und sagen, ich bin wegen dem nicht weniger wert, sondern ich diene Gott mit dem, was er mir gegeben hat. Und in dem Wachstum, wo ich bin, diene ich Gott, das ist besonnen. Vernünftig, normal. der Sache angepasst. Und jetzt sagt er, in allem mache ich dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Er ist ein Mitarbeiter. Und jetzt kommen wir zu dem Mitarbeiter. Das ist jetzt nicht Mann, Frau, Jung, Alt, sondern alle Mitarbeiter. Und jeder Gläubige ist ein Mitarbeiter im Leib Christi. Er sagt, mache dich zum Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Mitarbeiter ist, dann muss man in der Regel auch lehrmäßig klar sein. Und lehrmäßig klar sein heißt, dass ich das vertrete, was die Gemeinde vertritt, bei der ich bin. Sonst bin ich in der falschen Gemeinde. Dann muss ich in eine Gemeinde gehen, wo was anderes vertritt. Und dass man hier unverfälscht ist, nicht trickst, bis er nicht heuchelt. Nach außen hin was anderes sagt, als man im tiefsten Herzen glaubt. Und Unverderbtheit, das heißt etwas, das bis in die Ewigkeit bleibt. Und man muss ein Vorbild sein, auch in den Werken, wie man handelt. Wisst ihr, das ist das Problem. Wenn hier eine Gemeinde dann zum Beispiel einen Dienst hat oder was machen muss, mir ist schon aufgefallen, ich habe es am Freitag, wo wir noch in Nürtingen sind, mit dem Harald mal diskutiert, ich sage, mir ist der Unterschied aufgefallen, wenn es was gibt, das reizvoll ist, das ein gewisser Eventcharakter hat, sagt man neudeutsch, wo einfach ein bisschen Pep hat und so eine ganz popelige Arbeit. Da ist ungefähr der Drang der Leute 1 zu 10, ist mir aufgefallen. Menschlich habe ich Verständnis, geistlich kein Millimeter. Sondern die Bibel sagt hier ganz klar, mache dich zum Vorbild. Wenn du Mitarbeiter bist, dann sei mal Vorbild. Ich sage es mal schwäbisch und tu die Dreckarbeit. Dann ist okay. Mir hat heute ein funktionierendes Gerät. Wisst ihr, dass ich früher diese Manuskripte, die wir verteilt haben, der Schlüssel, ich habe die stundenlang als junger Mann, dass ich da keinen Schaden gekriegt habe von den Dämpfen, die aus dem Kopierer rauskommen, wundere mich heute noch. Ich habe stundenlang diese Manuskripte selber produziert. Ich habe die kopiert bis zum Wahnsinn und geschient. Als junger Mann muss man ran. Wisst ihr, da muss man ran. Mir fällt halt auf, dass die Junge viel weniger rangeht wie die Alte. Ich sag's bloß, hat mein alter Berichtsleiter immer gesagt. Kein Vorwurf, wenn mir die Nase hochzog, ich sag's bloß, wenn das gesagt ist. So möchte ich es verstanden wissen, ich sage es bloß. Wisst ihr, und jetzt sagt er, Unverfälschtheit, würdiger Ernst, also ein gewisses Auftreten, nicht burschikos, locker, sondern mit Niveau. Und er sagt, gesunde, untadelige Rede, da steht im Griechischen Logos, also Wort. Also auch was man tut, soll gesund sein. Ich streite mich nicht über Gesetzestafel, ich streite mich nicht über bestimmte Nebenpunkte, sondern es ist gesund. Das heißt, es geht ums Wesentliche, um die Erlösung durch Jesu Blut, um das Verhalten hier in der Gemeinde, um die Zukunft der Gläubigen, der Menschen, einfach das Heil. Und jetzt sagt er, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Gegner nichts zu sagen weiß. Wisst ihr? Und es geht auch für die Frauen. Wisst ihr, ich weiß doch, ich kenne doch die Frauen. Ich sage immer, ich kenne ein Buch schreiben. Ich kenne doch die Frauen. Ich habe 3 Frauen daheim gehabt, jahrelang. Ich weiß, wie eine Frau reagiert. Ich weiß auch, dass die Frau zum Beispiel, wenn der Mann schwach ist, versucht, ihn auszugleichen. Ist falsch. Du musst ihn stark machen, aber nicht ausgleichen. Du musst nicht das tun, was er tut, sondern du musst ihn stark machen. Du musst für ihn beten, du musst ihm helfen. Aber du musst nicht dann den Mann spielen. Das verlästert die Welt. Oder genauso, wenn sie sieht, dass du nach außen hin fromm redest und hinterrum Sünde begehst. Ich habe mal einen Gläubigen gesehen. Ich weiß nicht einmal, ob der Film sündhaft war. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er mich gesehen, ich bin in Ebingen so gestanden, dass ich schräg gegenüber vom Kino stand. Warum ich da stand, weiß ich halt nicht mehr. Aber ich bin da gestanden mit glaube ich, meiner Frau. Und dann kam der Bruder und hat er mich gesehen und hat er den Blick stur gerade ausgerichtet, so, dass er mich ja nicht sieht. Jeder hat gesehen, dass er mich gesehen hat. Und dann ist er wie ein Blitz in das Kino rein. Wenn das jetzt ein Ungläubiger sieht, sagt der Heuchler. Wisst ihr, Echtheit, dass das einfach alles normal ist, dass die Gläubige sich um das dreht, was sie wirklich vor Gott her, was dran ist. Und wenn dann das Reden und das Tun übereinstimmt, dann haben wir so langsam Akzeptanz bei den Menschen. Vorher rede. Ich mache es ja selber so. Ich glaube, der bloß schwätzt gar nichts, bis ich sehe, dass er es tut. Mache ich auch so. Und dann sagt er die Knechte. ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie die Lehre Gottes, unseres Retters in jeder Hinsicht zieren, heißt der Altübersetzung, oder Ehre machen. Wisst ihr, und ich sage es mal ganz hart, als ich mich bekehrt habe, das war für mich keine Frage, dann habe ich zuerst schon mal einen Scheck rausgeschrieben. Dann habe ich überlegt, wie viel hast du deinem Arbeitgeber geklaut an Büromaterial, an Kugelschreibern, an Büroklammern, an ähnlichem, wie viel hast du geklaut an Papier und wie viel hast du zu ersetzen? Und da bin ich hingegangen, ganz interessant, wenn du dann zu den Abteilungen gehst und sagst, gib mir mal ein Konto, ich will dir einen Scheck einreichen. Wieso? Weil ich jetzt gläubig bin und das, was ich hier geklaut habe, will ich zurückerstatten. Besseres Zeugnis kannst du gar nicht geben. Wenn jemals die Ohren offen sind fürs Evangelium, dann durch solche Dinge. Wisst ihr, wenn die merken, dass der Geldbeutel mitbekehrt wurde, das ist der wichtigste Punkt, der Geldbeutel ist mitbekehrt, dann hören die dir zu. Und hier sagt er ganz klar, du sollst ein anständiger Angestellter sein. Du sollst nicht rummaulen, du sollst nicht deinen eigenen Herren unterordnen, wenn es noch so schwer ist. Du sollst gefällig sein, du sollst nicht verbittert sein, du sollst nicht widersprechen, kein dummes Maul haben. Wisst ihr, die Leute, die den Job aufgeben müssen, weil sie ihren Maul nicht halten können, von denen halte ich gar nichts. Sondern du musst lernen, hier unten durchzugehen. Ich habe das auch gelernt. Ich bin maulmäßig nicht unterentwickelt gewesen im Geschäft. Ich habe die Schwester verstanden, wo sich Kieselsteine in den Mund gesteckt hat, dass sie nichts sagt. Manchmal wäre es mir lieb gewesen, ich hätte Kieselsteine gehabt. Wisst ihr, das muss man lernen, geistlich. Er sagt, alle gute Treue beweisen. Treue ist ein Grundsatz im Beruf, Grundsatz in der Gemeinde. Wenn jemand nicht treu ist, dem, manche Leute sagen, ich bin Gott gegenüber treu. Und ich sage, erzähl doch was anderes. Die Bibel sagt, wer Gott liebt und die Gläubigen nicht, liebt auch Gott nicht. Wer sagt, er ist Gott gegenüber treu und der Gemeinde nicht gegenüber treu, ist in Wirklichkeit gar nicht treu. Das ist einfach ein Fakt. Ist euch das klar? So wie ich die Menschen gegenüber bin, so lehrt es die Bibel, so bin ich auch Gott gegenüber. Das ist mein Charakter. Riesenproblem. Da ist doch besser, ich bin ehrlich und sage, ja, ich bin nicht. Und er sagt hier, du musst vor allem als Mitarbeiter, du darfst keine Angriffsfläche bieten. Wieso, wenn man da mal dran arbeitet, wir denken ja immer, oh, jetzt müssen wir evangelisieren. Und wir sagen, das ist wichtig, evangelisieren. Aber was genauso wichtig ist, der Unterbau, dass die Leute, die evangelisieren, dass die jung oder alt, dass die echt sind, wie es der Titus hier von Paulus gesagt kriegt, dass sie sauber sind. Und das ist ein Punkt, wo oft unterschätzt wird, da wird da oft nicht gelehrt, da geht man ja nicht ran, weil da machst du dich ja nicht beliebt, wenn du das sagst. Aber man muss das tun. Und dann sagt er, alle Gläubigen. Und er sagt hier, der Jesus ist gekommen, hat uns erlöst mit seinem kostbaren und teuren Blut. Und er wollte in Vers 14, dass wir von aller Gesetzlosigkeit erlöst sind. Auch von diesem ganzen Dreck dieser endzeitlichen Entwicklung, dass wir erlöst sind. Und er sagt hier in Vers 12, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen. Was ist eine weltliche Begierde? Man kann das ja theoretisieren. Die Bibel sagt ganz klar, 1. Johannes 2, 15 bis 17, das ist Augenlust, Fleischeslust, Hochmut. Die drei Dinge. Wenn ich da reinfall, dann habe ich mich der Welt ausgeliefert. Das muss ich einfach lassen. Ich weiß, wie das geht. Ich kenne das. Was denkt ihr, das war, die Bank hat ein Ding gemacht, irgendwas Bombastisches und... Wir haben dann mal den ersten Preis gewonnen, weil wir die Besten waren. Da sind wir zu einer riesen Veranstaltung gegangen. Da gab es Essen, wo ich viel zurückgeben lassen habe, weil ich gar nicht gewusst habe, was ist. Da ist dann die Bedienung frustriert gewesen. Aber da war ich einer der wenigen, wo nicht getanzt hat. Dann ist eine Frau zu mir gekommen und gesagt, kann ich Sie zum Tanz auffordern? Ich sage, nö. Dann sagte sie, Sie tun mir so leid, wie Sie da stehen. Gucken Sie die Tänzer an, Sie. Dann ich sage, Entschuldigung, ich tanze aus Überzeugung nicht. Wisst ihr, man muss bereit sein, die Schmach des Christus zu tragen. Man muss hier bereit sein, wirklich die Welt zu verleugnen, zu sagen, mach das nicht, fertig. Er sagt hier wiederum, wenn man es heil versteht, die Gnade, sie erzieht uns, besonnen, gerecht, gottesfürchtig zu leben. Das ist alles das, was er vorher beschrieben hat. So zu leben, wie es vor Gott richtig ist und sagt, und den Herrn zu erwarten. und in der Erlösung zu sein. Wenn du das einmal in Ruhe durchlässt, das ist wunderbar. Und dass man die Erlösung versteht, dass man frei wird. Und dass die Reinigung ein Dauerzustand ist, dass ich echte Werke hervorbringe, dass das alles echt ist, dass die Ungläubigen kommen und sagen, was ist mit ihnen los? Ich hatte mal einen Azubi, der kam zu mir und gesagt, am Schluss, bevor wir aufgehört haben mit Schaffen am Abend, setzt er sich an meinen Schreibtisch vor mich hin und sagt, was haben Sie für einen Glauben? Dann sage ich, wieso? Ich will wissen, was Sie für einen Glauben haben. Er hat sich später bekehrt. Aber ich glaube nicht, dass er sich wegen mir bekehrt hat, sondern er ist nur aufmerksam geworden, weil er gesehen hat, es ist ein Unterschied. Wie sieht man den Unterschied zwischen mir und dir? Wie sieht man das Niveau bei Weib, Mann, Alt, Jung, Angestellter, bei alle? Durchs Verhalten. Das Verhalten ist es. Und ihr glaubt gar nicht, wie wache und weise Augen die Welt hat. Wenn der als jemand reinkommt von der Welt und der sieht, dass da Gläubige nicht miteinander können, der eine grüßt der andere, der eine macht irgendeine dumme Bemerkung. Wisst ihr, wer das 100-mal eher merkt wie der Gläubige, der Ungläubige? Warum haben mir die Ungläubigen alles gesagt, was die Gläubigen getan haben? Ja, der Kollege, der hat mir immer gesagt, ja, ich kenne ihn, er kommt immer zu uns in Stube. So will ich nicht werden, darum will ich nicht in den Himmel, hat mir eine Frau gesagt von Taifingen. Könnt ihr euch den Namen sagen? Könnt ihr den Namen sagen von dem, was sie gemeint hat? Den kennt ihr auch. Brutal. Da bin ich da gestanden als junger Gläubiger, habe die Flügel gehängt und gesagt, was soll ich noch sagen? Nix. Nix. Und jetzt kommt halt besonnen. Ist euch aufgefallen? Alle sollen besonnen sein. Ich lese einfach einmal vor, was besonnen heißt. Er sagt ja zum Ding, lehre es, ermahne es und weise zurecht. Das heißt, mach Druck. Und jetzt sagt er, besonnen heißt, gesunder Verstand, Klugheit, richtige Erkenntnis. Also auch biblisch, nicht Hobbys, nur eine Seite einer Wahrheit, alles. Da gehört dazu, dass man die Bibel kettenmäßig lässt, alle Stellen aufschlägt und dann untersucht, was sie bedeutet. Aber auch Seelenruhe, Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Mäßigung der Begierden, Mäßigkeit, Nichtigkeit, Genügsamkeit bei Männern, Manneszucht, Gehorsam, Sittlichkeit, Sittsamkeit, Züchtigkeit, Anstand, insbesondere Bescheidenheit, das ist nur eine Bedeutung von Besonnenheit. Merkt ihr, was da drin steckt? Damit sagt er, alles, was ich euch hier jetzt gesagt habe, wenn ihr das geistlich, keusch und heilig vor Gott tut, dann seid ihr besonnen. Das ist der wahre Verstand. Das ist die wahre Vernunft. Es heißt auch, oder bei gesundem Verstande, bei klarer Besinnung, verständig, vernünftig, leidenschaftslos. Also, nicht fanatisch, besonnen, bedächtig, enthaltsam, maßvoll, mäßig, sittsam, sitterein, sittlich, anständig, züchtig, tugendhaft, ehrbar, ehrhaft, insbesondere bescheiden, gehorsam. Das ist das, was er will. Könnt ihr das? Soll man ehrlich sein? Ich kann es nicht. Ich pack das nicht. Wisst ihr warum? Weil ich vom Fleisch her eine Erbeinlage habe, die fast in allen Punkten dagegen geht. Ehrlich. Und trotzdem geht's. Wisst ihr wie? Paulus sagt es immer ganz einfach. Vor Gott in Christus. Durch die vollkommene Erlösung, durch die dauernde Reinigung von Jesu Blut, durch das Nichtspielen mit der Sünde, durch das Annehmen, dass man mit Christus gekreuzigt ist, durch das Ernstnehmen dieser Dinge. Lest den Text 100-mal, dann werdet ihr sehen, wie ernst das erst meint. Durch das Ernstnehmen dieser Dinge und dann die Not, die kommt, wenn ich es ernst nehme und glaube, dass Gott es wirklich so will, dann treibt es mich zu meinem Jesus und sagt, reinige mich in dein Blut, ich bin ein Elender. Ich brauche dein Kreuz. Hilf, dass ich mit Christus gekreuzigt. Hier nicht mehr 7-mal verstoße und vielleicht bloß mal 3-mal oder bloß nur 1-mal und das Ziel ist gar nicht. Wisst ihr, das treibt mich zu meinem Jesus, wenn ich sehe, was der Paulus und Titus schreibt. Du Mann, du Frau, du Junger, du Alter, du Angestellter, du alles, du Gläubiger. Ich möchte nur eins bitten. Nehmt es ernst. Nehmt es wirklich heilig ernst. Und dann werdet ihr zu mir Jesus getrieben, weil wir können jetzt alle nicht. Dann brauchen wir die Erlösung. Dann brauchen wir das Blut. Dann brauchen wir aber auch das Kreuz, das ja bewirkt, dass dieser Zirkus, der sich bei uns ja manchmal abspielt, dass der aufhört. Dass sie kommt. Und dann am Schluss, wenn du deinen Sieg hast, was kannst du dann noch tun? Wie der Herr Jesus anbeten und sagen, so wie es in Hebräer 13, 20 geschrieben steht, alles hat Gott uns gegeben durch ihn, der das in uns wirkt. Und dann kommst du zur Ruhe und dann hat Gott die Ehre und du deine Ruhe. Und das wünsche ich mir und euch. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich möchte dir einfach danken. Ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast, wie wir sind, als Mann oder als Frau. Dass du uns hast auch in eine bestimmte Zeitschiene gesetzt, jung oder alt. Dass du uns den Beruf gegeben hast, durch uns reingesetzt in aller Verantwortung. Und jetzt lass uns diese Verantwortung ausleben mit wirklicher Verantwortlichkeit vor dir. Lass uns so sein, wie der Paulus am Titus schreibt, dass wir wirklich besonnen sind und gesund in der Lehre. Dass wir die biblischen Dinge richtig sehen und merken, was für ein heiliger Akzent da drauf liegt, was es für einen Wert vor dir bedeutet, hier sauber zu sein. Lass uns nicht rumspielen und keine Ausrede gebrauchen, sondern wirklich diese Dinge, die wir gehört haben, die dein Wort uns so deutlich sagt, tun von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und wenn wir es nicht können, danke ich dir für dieses große, vollkommene Opfer, durch das wir in der Lage sind, es doch zu tun. Und dafür danke ich dir. Amen.